Jesus. Ja, viele von euch sind schon Jahre, Jahrzehnte hier im Gottesdienst oder vielleicht auch woanders. Und immer wieder beschäftigen wir uns eigentlich mit der gleichen Person, mit dem gleichen Mensch, mit dem gleichen Gott, mit Jesus. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich mich auch wieder mit Jesus befasst. Aber mal vielleicht ein etwas ungewöhnliches Thema. Und zwar geht es heute nicht um Glauben oder soll es nicht um den Glauben gehen, sondern vielmehr um das Gegenstück dazu, den Unglauben. Und das erlebt man immer wieder in unserem Leben, dass wir Dinge haben oder meinen zu wissen, wie was läuft. Und dann kommt so und dann ist man irgendwie doch erstaunt. Habt ihr das schon mal erlebt? Also ich erlebe das in letzter Zeit immer wieder, wenn man spricht ja immer wieder über das Wetter und jetzt wird es dann langsam Herbst und da sagen manche Leute, und ich habe es auch schon gesagt, so wenn so Ende August wird oder auch schon Mitte August, Mensch, jetzt wird es aber wieder früh dunkel. Ja, schon um 8:30, 9 ist schon wieder dunkel. Und eigentlich, wie ist es? Es ist jedes Jahr doch das Gleiche, oder? Und wir wissen es ja auch, dass es so ist. Ja? Aber irgendwie denken wir, Wahnsinn, jetzt schon wieder dunkel heute Abend. Es ist so was Banales, aber ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen größer. Ja? Ist es so, habe ich gedacht, bei der Geburt von unserem zweiten und dritten Kind. Ja, beim ersten hatten wir ja noch wenig Ahnung, außer vielleicht von der Theorie. Da hat man das einmal miterlebt und dann beim zweiten und dritten Kind denkt man, ja gut, da ist ein Kind drin im Bauch und da kommt ein Kind auch raus. Aber jedes Mal, muss ich sagen, war die Eva und ich in dem Kreissaal, wo dann tatsächlich das Kind da war, überwältigt. Ja, irgendwie sprachlos, überglücklich, schwer zu beschreiben, obwohl man gewusst hat eigentlich, was da kommt. Und oft ging es auch Menschen so in der Bibel, die Erwartungen hatten oder so, was Jesus sagen wird oder was er tun wird. Und aber Jesus hat sie immer wieder überrascht oder waren beeindruckt von dem, was Jesus getan hat. Und vielleicht ging es dir auch schon immer wieder in deinem Leben so, dass du gedacht hast, Jesus, so ist dieser Jesus, so ist dieser Gott. Und Jesus hat sich dir ganz anders gezeigt oder ganz anders gehandelt in der Situation. Und wenn wir in der Bibel eben lesen, da sehen wir verschiedene Stellen, wo sich Menschen gewundert haben über das, was Jesus sagt. Gerade in Johannes 7, Vers 15 zum Beispiel, als Jesus im Tempel ist und zu den Juden spricht, da heißt, und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Ja, die kannten den Hintergrund von Jesus als Zimmermann, Sohn von einem Zimmermann groß geworden, war nie in dieser großen Schule, hat nie so alles studiert wie vielleicht manch anderer. Und wie kann der so lehren? Sie waren verwundert, wie kann das sein? Oder in Lukas 4, Vers 31, und er ging nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und er lehrte sie am Sabbat und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Wie kann so ein einfacher Mann so predigen, dass Menschen in den Bann gezogen wurden, ihr Leben losgelassen haben oder von ihrem alten Leben losgelassen haben und ihm nachgefolgt sind und so weiter. Dass sich Menschen über Jesus verwundern, ist irgendwie für uns vielleicht nicht so ganz fremd und für uns persönlich auch nicht, oder dass wir es aus der Bibel lesen. Aber dass sich Jesus über etwas verwundert, das ist doch schon außergewöhnlich. Und es gibt zwei Bibelstellen im Neuen Testament, wo es so geschrieben steht, Jesus war verwundert. Oder hat sich gewundert. Und zwar sind es zwei Stellen, wo es um das Gleiche geht eigentlich, nämlich um Glauben. Einmal um Glauben und einmal um das Gegenteil, um den Unglauben. Aber jeweils im Rahmen des Glaubens. Und zwar in Lukas 7, 1 bis 10, da ist ein Hauptmann, ein Heide, also ein Nicht-Jude, der glaubt, dass sein Knecht durch Jesus geheilt werden kann. Also wer die Geschichte nicht kennt, Lukas 7, 1 bis 10, kann man die nachlesen. Und am Ende von diesem Bericht sagt Jesus oder ist Jesus verwundert über den Glauben, den er bei dem Hauptmann gesehen hat. Er sagt, so einen Glauben hat er in ganz Israel, bei den ganzen Juden hat er das nicht gesehen. Und dann, und da sind wir auch mitten in unserem Thema drinne, Markus 6, Vers 6. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Jesus, der die Menschen kennt, der die Herzen kennt, der weiß, was in dem Menschenherz vorgeht, ohne dass es ausgesprochen ist, wird oder wurde, er hat sich hier gewundert. Gewundert über Unglaube. Und es war nirgendwo anders wie wo. Wo war das? In Nazareth, da wo er her war. In seiner Heimatstadt. Und wir möchten lesen, wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt gerne auf. Ansonsten möchte ich es vorlesen in Markus 6, 1 bis 6. Und bei mir in der Luther-Übersetzung heißt da die Verwerfung Jesu in Nazareth. Und ich erlaube mir jetzt, da dem Text eine neue Überschrift zu geben. Und möchte darüber stellen, mal die Macht des Unglaubens. Die Macht des Unglaubens. Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Also er hat seine Jünger mitgenommen und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat seine Jünger da auch mitgenommen. Er wusste letztendlich, was auf sie dazukommt und hat sie trotzdem mitgenommen, weil er gedacht hat, es ist mit Sicherheit auch eine gute Erfahrung, wo sie da in Nazareth machen müssen oder machen werden. Und er geht dort in die Synagoge, also man könnte es vergleichen, er ist sonntagmorgens in den Gottesdienst gegangen. Ja? Dort, wo sich die Christen, die frommen Juden getroffen haben. Und es fängt eigentlich gar nicht wirklich schlecht an, sogar eigentlich richtig gut. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen. Also da war wieder die Verwunderung auf menschlicher Seite. Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ja, auch ohne Internet und allerlei Medien, die sie hatten, war sicher, diese Menschen hatten von Jesus gehört. Und wenn wir das Kapitel vorher lesen, da ist schon allerlei passiert. Jesus war da nicht weit weg und hatte Wunder getan. Ein Besessener ist geheilt worden, den man versucht hatte, mit Ketten und Stricken zu binden und selbst das war nicht möglich. Er hatte sich immer wieder auseinandergerissen. Und Jesus fesselt ihn nicht, sondern macht ihn frei von diesen bösen Geistern, mit denen er besessen war. Oder eine Frau, die 12 Jahre krank war, die ja am Blutfluss litt, die alles probiert hatte, von einem Arzt zum anderen gegangen war und mit Sicherheit sowas von deprimiert, frustriert, traurig war, hoffnungslos, wird von Jesus geheilt, indem er nur in Anführungszeichen ihn berührt, weil sie den Glauben hatte, dass Jesus sie heilen kann. Und gerade als er da unterwegs war, ja, er weckt ein totes Mädchen, ja, zum Leben wieder. Sie war tot und ist wieder lebendig. Das sind große Taten. Also die hatten von diesen Taten gehört, dass sie die unmittelbar davor stattgefunden haben. Ein paar Tage, ein paar Wochen vorher. Also das haben die Menschen erzählt. Und jetzt sind sie selber dabei und hören das, was Jesus sagt. Und sie kommen zu dem Schluss, das ist Wahnsinn. Wie kann dieser Mann denn so predigen? Also sie starten eigentlich richtig gut. Und das ist eigentlich auch das Erste, wo man sehen kann, wenn man über Unglaube spricht, der Unglaube kann die Tatsachen nicht ignorieren. Also diese Menschen damals, sie konnten nicht ignorieren, das, was sie gesehen haben, das, was sie von anderen gehört haben, das war da, das haben sie selber gesehen, miterlebt. Das war nicht wegzudiskutieren. Also sie zogen eine positive Bilanz. Und dieser Unglaube an etwas kann die Tatsachen nicht ignorieren. Und viele, die dazugehört haben in der Synagoge, bin mir sicher, die haben sich wesentlich besser ausgekannt, wie wir uns heute in der Bibel. Und die kannten diese Schriften. Und eigentlich könnte man sagen, hätten sie doch zu dem Schluss kommen müssen, dass es Jesus ist. Dass es der Sohn Gottes ist. Weil vielleicht nur um ein Beispiel zu nennen, in Jesaja, einen Moment, Jesaja 53, da ist so ein klein bisschen was über Jesus beschrieben. Und so gibt es ja ganz viele Bibelstellen, die etwas über ihn beschreiben. Und da heißt, und er schoss auf von ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also da kommt schon raus, es war nicht der, den sie erwartet haben. Und da geht es noch weiter, wo Jesus, Jesaja noch mehr über Jesus sagt, wie sein Erscheinungsbild war. Aber genau so ist eigentlich Jesus erschienen. Er hatte nicht dieses Aussehen, diesen Hintergrund, wo sie sich vielleicht erdacht oder erhofft hatten. Und sie hatten einerseits die Fakten, die dafür gesprochen haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, aber letztendlich konnten sie es doch nicht so richtig glauben. Und was dazu letztendlich führte, dass sie von den eigentlichen Tatsachen, die sie auf der Hand hatten und was sie gesehen haben, angefangen haben abzulenken. Und das lesen wir ja in Vers 3, wie sie dann sagen, die Leute in der Synagoge in Vers 3, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns und so weiter. Ja. Und irgendwie kommen sie von diesen Taten, die für Jesus als Gottes Sohn sprechen, weg und schauen auf das, was sie so, auf den Hintergrund von Jesus. Ein Sohn von der Maria und so weiter, der hat doch hier Geschwister unter uns und seine Schwestern sind doch auch hier und alles mögliche und es wird geschwätzt und geschwätzt. Und es wird von den Taten abgelenkt, von den Tatsachen, die eigentlich nichts mit dem anderen zu tun haben. Was hat denn sein Hintergrund mit dem zu tun, mit den Taten? Und sie haben von den Taten abgelenkt, erlenkt. Und Ähnliches finde ich erlebt, habe ich immer wieder auch schon selber erlebt, wenn ich mit Leuten über Jesus gesprochen habe. Ja, da fängt man über den Glauben an zu reden und plötzlich sagt, aber die Christen mit den Kreuzzügen, das hat nichts mit Jesus zu tun. Ja, oder aber der und der Christ oder was hat sich ja auch schon mal so und so verhalten und deswegen glaube ich nicht. Man lenkt von der eigentlichen Tatsache, von dem Zentrum von Jesus ab, von dem, was da ist und was eigentlich nicht zu leugnen ist, und geht auf so, ich sage jetzt mal, auf so Nebenschauplätze, um von der eigentlichen Sache, vom Kern, kommt man weg. Ja. Habt ihr vielleicht auch schon in Gesprächen erlebt? Und das ist auch ein Zeichen, der Unglaube flüchtet sich in Nebensächlichkeiten, indem er vom Eigentlichen eben ablenkt. Und dabei bleibt es nicht. Und das sieht man auch in dem Vers 3. Der Unglaube zieht auch das Ganze auf eine menschliche Ebene herunter. Genauso wie die Menschen damals oder dann gesagt haben, schau mal her, das ist doch der Sohn der Maria. Das ist doch der Bruder und der hat doch Schwestern auch hier in unserem Ort. Er wird vermenschlicht, also die Taten rücken in den Hintergrund und er wird letztendlich einfach wie ein Mensch dargestellt. Er kann doch nur ein Mensch sein. Und genau das erleben wir auch heute noch, dass Jesus immer wieder auf dieses, Menschliche zurückgeholt wird. Also Mahatma Gandhi, der ja bei vielen sehr einfach geachtet ist, der hat mal über Jesus gesagt, in meinen Augen ist Jesus einer der größten Propheten und Lehrer, die der Welt je gegeben wurden. Also, einer der größten Propheten und Lehrer. Also das spricht ja schon Hochachtung aus. Aber ganz egal, wie dieses Fazit ausfällt, ob es ein guter Lehrer ist oder wie im Islam auch ein Prophet letztendlich, alles, was ihm nicht zuspricht, Gottes Sohn zu sein, macht ihn klein, macht ihn menschlich, macht ihn wie einen anderen guten Lehrer, wie einen anderen Propheten, von vielen oder sonst was. Oder auch, wenn man natürlich ganz ablehnt, aber letztendlich ist es kein Unterschied. Es entspricht nicht dem, was Jesus ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Und die Menschen damals, der Unglaube führt dazu, dass man jemanden vermenschlicht. Sondern Jesus vermenschlicht. Und es blieb nicht dabei, Jesus wird nicht nur auf eine menschliche Ebene heruntergeholt, sondern wird eigentlich dann auch massiv attackiert. Für uns wahrscheinlich eher versteckt. Aber da heißt er, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn? Und wer schon viel in der Bibel gelesen hat, wird merken, in der damaligen Geschichte ist eigentlich nie die Mutter benannt worden. Sondern es wurde immer der Sohn von dem und dem. Gerade im Alten Testament, wenn man mal die Geschlechtsregister liest, dann heißt es immer der Sohn von dem und dem, der Sohn von dem und dem. Weil die Mutter hat eben nicht diese große Rolle gespielt. Ja. Und dieser, ist es nicht Marias Sohn, lässt durchschimmern, dass sie sich nicht so sicher waren, ob das auch Josef sein Sohn war. Ja. Und auch später an einer Stelle in Johannes 8, Vers 41, da sagen sie, da kommt es raus und da sagen die Juden in dem Fall, dass sie nicht ein uneheliches Kind sind, und beziehen sich da auch ein Stück weit auf Jesus. Also sie gingen also nicht davon aus, dass das eine Jungfrauengeburt war, ziemlich sicher, sondern dass Jesus eben eher ein uneheliches Kind war. Also zwar der Sohn von der Maria, aber ob es tatsächlich Josef der Vater war oder wie das tatsächlich passiert ist, war nicht so ganz klar. Und dieser so ein kleiner Satz hier, aber Marias Sohn, also irgendein uneheliches Kind wahrscheinlich. Und die Konsequenz aus dem, und sie ärgerten sich an ihm, steht da in dem letzten Teil von dem Vers 3. Sie haben sich geärgert. Und es betraf nicht nur die Leute in der Synagoge, das hat auch die Leute in seiner Familie. Also ich glaube tatsächlich nicht die Maria, den würde ich alles, was man so liest, da rausnehmen, die Mutter. Aber seine Angehörigen, seine Geschwister, seine Verwandtschaft. In Markus 3, Vers 21 lesen wir das. Und als sie die Seinen hörten, also seine Angehörigen, seine Verwandtschaft, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen erst von Sinnen. Also auch seine engsten Familienmitglieder waren der Überzeugung, der ist nicht ganz sauber. Also der Unglaube attackiert den Boden Gottes. Oder den Boten von Gottes Wahrheit. Und Jesus erkennt in Vers 4, so wie ein Prophet wenig daheim zählt, zählt auch Jesus wenig in seiner eigenen Familie und Verwandtschaft. Das hat er da dann wirklich hautnah erlebt. Und die Folgen von diesem Ereignis, was da passiert ist, von diesem Unglauben, waren groß. Denn das ist auch eine Folge von Unglaube. Der Unglaube schließt sich selbst von Gottes Hilfe aus. Und das dürfen wir in Vers 5, möchte ich nochmal lesen. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Beim ersten Lesen könnte man fast meinen, weil die Menschen nicht geglaubt hatten, konnte Jesus nichts mehr tun. Dass Jesus davon abhängig ist, ob Menschen glauben oder nicht, dass Jesus eben Wunder tun kann. Aber das widerspricht allem anderen, was wir sonst in den Evangelien lesen. Weil zum Beispiel in Matthäus 12, ja, wo einer so eine verdorrte, verkrüppelte Hand hat, der glaubt auch nicht an Jesus oder steht zumindest nichts in der Bibel davon und Jesus heilt ihn. Oder gerade dieser besessene Gerasener im Kapitel 5 in Markus, auch der wird geheilt, ohne dass er einen Glauben an Jesus hat. Oder in Johannes 2, Hochzeit in Kana, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Sie bitten zwar Jesus um Hilfe, aber sie letztendlich, ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hatten oder den Glauben hatten, dass er aus Wasser Wein machen kann. Und so gibt es etliche Stellen, wo einfach zeigen, dass es nicht an dem Glaube letztendlich liegt, dass Jesus Wunder tun kann. Jesus ist da drinnen souverän. Er kann Wunder tun, ob Glaube da ist oder auch nicht. Aber, und da steht nichts Genaues drin, aber Jesus entschied sich in dieser Situation, aufgrund des Unglaubens von den Menschen, keine größeren Wunder oder nicht viele Wunder zu tun. Ja, steht dann noch so beiläufig, er legte ein paar Leuten die Hände auf und heilte sie. Ja. Aber so viele Taten, wie er teilweise in anderen Dörfern dann getan hat und Städten, hat er da nicht gemacht. Und es passierte aus einer inneren Einstellung, aus einer Haltung und aus einem inneren Entschluss, nicht weil der Glaube sie gehindert hat. Und das ist eigentlich das Traurige an der Sache, weil die Nazarener damals und genauso wir Menschen heute, wenn wir Jesus im Unglauben begegnen, dann tun wir uns, letztendlich schließen wir uns von Gottes Hilfe aus. Denn wen hatten sie denn da in ihrem Ort? Wen hatten sie denn gerade in ihrer Synagoge da? Und in Kolosser 2, Vers 9 sagt Paulus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle, die Gottheit leibhaftig. An dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Also die ganze Fülle Gottes hatten die in ihrer Synagoge. Oder in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Sie hatten das Leben bei sich, der ihnen Leben geben konnte. Und sie haben ihm nicht geglaubt. Und was ist die Konsequenz oder was tut Jesus? Er ist verwundert, steht ja dann auch da. Aber ist er jetzt deswegen beleidigt? Zieht er sich zurück? Macht nichts mehr? Nee, er macht weiter. Interessanterweise aber nicht mehr in Nazareth. Weil, und das müssen wir uns auch, können wir von dieser Geschichte lernen, Jesus spricht vom Reich Gottes, er öffnet sich, wer er ist, aber er macht es nicht grenzenlos. Wenn da Widerspruch da ist, wenn Stolz da ist, menschlicher Unglaube da ist, ist es nicht so, dass je mehr Unglaube da ist, dass Jesus dem immer nachgeht und nachgeht und nachgeht und nachgeht. Und je mehr Unglaube da ist, desto mehr geht er Jesus ihm nach. Sondern irgendwo sagt auch Jesus, ich bin dir nachgegangen letztendlich und jetzt bist du in deiner eigenen Verantwortung. Steht es in deiner Verantwortung. Eigentlich zeigt sich da auch die Liebe von Jesus, ja, dass er die Menschen stehen lässt, ja, und gibt ihnen diese eigene Verantwortung auch zurück. Und Jesus nimmt auch unseren Glauben ernst und er nimmt auch unseren Unglauben ernst. Und die Menschen damals in Nazareth, wir lesen zumindest nichts mehr, dass Jesus nochmal nach Nazareth umgekehrt ist. Sie haben diese Botschaft so in Nazareth nie wieder gehört. Und das ist auch eine Wahrheit, die wir akzeptieren müssen oder die klar ist. Wir werden nicht unendlich viele Chancen bekommen oder Menschen, die an Jesus nicht glauben. Aber das Gute daran ist trotzdem, und es kommt eigentlich auch dabei raus, also dieser Jakobus und Judas, also nicht der Jünger Judas, wo hier genannt wird, die Brüder oder Halbbrüder von Jesus, sind letztendlich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die zwei, die den Judasbrief und den, jetzt bin ich gerade hier verrutscht, Jakobusbrief geschrieben haben. Ja. Also letztendlich, die mit Sicherheit hier auch mit dabei waren, sind umgedreht und sind Jesus nachgegangen und haben ihm geglaubt und waren einer der Grundfesten von der ersten Gemeinde. Also man bekommt nicht unendlich viele Chancen, aber man kann jederzeit zu ihm umkehren. Und das sieht man hier auch bei Jesus. Er macht wenige Wunder, aber er zieht dann weiter. Er geht weiter in andere Städte und ändert jetzt nicht seine Botschaft, weil er denkt, das hat den Leuten jetzt doch nicht so gut gefallen, ich ändere mein Programm, sondern er geht mit der gleichen Botschaft in den nächsten Ort und predigt dort weiter. Und auch da finden Menschen zu ihm. Und was wir hier, finde ich, lesen können oder raussehen, ist das, was er in Matthäus 7, Vers 6 beschreibt, dass wir die Botschaft Gottes nicht wie Perlen vor die Säue werfen. Also Menschen, die Jesus bewusst ablehnen, mehrmals, da braucht man nicht einfach immer weitermachen. Sondern da ist es vielleicht an der Zeit, weiterzugehen. Weil dieses permanente und vielleicht auch Aufdrängen, oder auch wenn es die Wahrheit ist, ja, bringt vielleicht eher Abneigung oder Abstumpfung gegenüber dem Wort Gottes. Und Jesus sagt, die Botschaft, die ist so wertvoll, wenn es Menschen nicht hören wollen, dann geht weiter. Eigentlich, das ist ja auch das, was er im Anschluss den Jüngern sagt, als er sie aussendet. Wenn Menschen sie nicht hören wollen, dann geht weiter. Die Botschaft muss raus und es wird Menschen geben, die diese Botschaft annehmen und es wird Menschen geben, die sie ablehnen. Und wenn sie jemand permanent ablehnt, dann geht weiter. Und ich habe in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis auch jemand, der war kein Christ. Und als er so die ersten Male mit in den Gottesdienst gekommen ist, also nicht hier, sondern mal in den Gottesdienst mitgegangen ist, hat man erzählt im Nachhinein, er war so wütend, er war so verärgert über das, was er da gehört hat. Er hat geheult und hat sich so geärgert. Und er kam später dann zu Jesus, ja, und glaubte an Jesus. Und das ist eigentlich auch fast das Schöne, wenn wir Ablehnung erfahren. Ablehnung, diese Reaktion ist besser wie keine Reaktion. Menschen, die sich stören an Gottes Wort, ist eigentlich, oder sich darüber ärgern, ist im Grunde genommen immer noch positiver wie eine Gleichgültigkeit. Denn da merkt man, Gottes Wort arbeitet in ihnen. Und da ist es noch nicht, in Anführungszeichen, durch. Das beschäftigt sie weiter. Menschen, die gleichgültig diesem Evangelium, dem Wort der guten Botschaft sind, das ist eigentlich das Gefährlichere. Weil die hören die Botschaft und machen einfach so weiter. Und auch uns als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, und das sagt die Bibel ganz klar, wir werden Ablehnung erfahren. Und auch wenn wir den Frieden nachjagen sollen, also vorletztes Jahr war es die Jahreslosung, Hebräer 12, Vers 14, dass man jagt dem Frieden nach, so macht Jesus klar an mehreren Stellen, ihr werdet Verfolgung leiden. Euch wird es genauso gehen wie mir, ja, dass Menschen die gute Botschaft nicht annehmen. Dass sie sich lustig machen über euch, dass sie euch auf die menschliche Basis letztendlich runterholen, dass euch Unglauben entgegenkommt, dass sie euch verspotten. Verfolgung haben wir hier in dem Sinn, oder zumindest nicht körperliche Verfolgung bisher nicht. Aber auch das gehört genauso dazu, das sagt Jesus ganz klar. Auch wenn es euer größtes Ziel ist, den Frieden zu halten, aber wenn ihr meine Botschaft weitertragt, werdet ihr Menschen begegnen, die mir nicht glauben. Und die euch dafür auch nicht nur gut behandeln werden. Aber was letztendlich, stellt sich ja doch schon die Frage, was sind die Gründe für Unglauben? Was waren die Gründe bei den Nazarenern? Was sind vielleicht deine Gründe, die du hier bist, dass du Jesus nicht glaubst? Warum glaubst du nicht an Jesus? Liegt es daran, dass du vielleicht sagst, ich habe Jesus nie so gesehen? Und ich glaube, das ist eigentlich nur eine Ausrede, auch wieder so ein Verweis auf so einen Nebenschauplatz. Ja. Denn die Nazarener damals oder viele Menschen hatten Jesus gesehen. Sie haben die Taten von Jesus gesehen und haben trotzdem nicht geglaubt. Oder liegt es daran, dass du zu wenig Beweise hast? Ja? Beweise, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Und ich glaube, auch daran liegt es nicht, weil damals, als Jesus auf der Welt war, hat es auch daran nicht gelegen. Sie haben Jesus hautnah erlebt. Ihr müsst mal da überlegen, die waren dabei, wo ein totes Mädchen aufgestanden ist. Wo ein Verkrüppelter plötzlich wieder gehen konnte. Und es haben trotzdem viele nicht geglaubt. Woran liegt es dann? Woran liegt es, dass wir vielleicht nicht glauben können oder nicht glauben tun? Wahrscheinlich, oder ich glaube, einer der größten Dinge, die uns im Wege stehen, sind unser eigener Stolz. Und in Matthäus 5, Vers 3, bei diesen sogenannten Seligpreisungen, da sagt Jesus, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also das ist aus der Elberfelder Übersetzung, wo mehr rauskommt. Es geht hier nicht um Menschen, die IQ-mäßig dumm sind, sondern Menschen, die erkennen, sie sind arm vor Gott. Sie brauchen Gott, sie brauchen die Vergebung von Jesus und sie brauchen ihn als ihren Retter. Und sich Gott unterzuordnen, das ist wahrscheinlich, glaube ich, einer der größten Gründe, warum wir nicht glauben wollen. Weil wenn wir glauben, wenn wir sagen, wir glauben, dann hat es ja Konsequenzen auch für unser Leben. Und wenn wir diese Geschichte lesen, finde ich etwas interessant. Nämlich, wo findet Jesus diesen Unglauben? Wo war es? War es auf der Straße? Nee, es war in der Synagoge. Da, wo man eigentlich denkt, da waren die Juden, die an Gott geglaubt haben, die waren dort vor Ort. Die sich in der Bibel ausgekannt haben. Und da ist er diesem Unglaube begegnet. Also immer wieder habe ich zwar anklingen lassen, ja, von Menschen, die nicht glauben, ja, die wir vielleicht jetzt denken, ha, an unsere Arbeitskollegen oder an irgendwelche Nachbarn oder sonst was, aber manchmal bist vielleicht auch gerade du, der hier sitzt, der nicht glaubt. Oder ich. Die geistlichen Menschen, ja, wo Jesus diesen Unglauben findet, ja, waren da in der Synagoge. Könnte hier quasi im Gottesdienst sein. Hier in unserer Gemeinde oder in anderen Gemeinden, sonntagmorgens im Gottesdienst. Und wir sehen, welche erschreckende Auswirkung eigentlich Unglaube hat. Ja, die Macht des Unglaubens, habe ich ja die Predigt so überschrieben. Jesus hatte sogar gewählt, dann keine Wunder oder nichts mehr größer zu tun. Er hat sich zurückgezogen. Und genau so wird er das auch heute noch tun, wenn Unglaube permanent da ist, dass er sich zurückziehen wird und weitergehen wird. bei Menschen, die seinem Wort keinen Glauben schenken. Und das ist eigentlich ja, das Traurige von dieser ganzen Sache, dass Unglaube letztendlich uns ausschließt von dem, wie Gott uns helfen möchte. In dem Fall damals, einfach wo Jesus da in der Synagoge auch war. Die Macht des Unglaubens, ja, habe ich die Predigt überschrieben. Und am Ende steht aber der Sieg von dem Glauben. Und da möchte ich zum Ende kommen und noch eine Bibelstelle lesen in Johannes 5, 1. Johannes 5, Vers 3 und 4. Da heißt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus ewiges Leben schenken möchte, dir und mir. Dass wir in Jesus Kinder Gottes sein können. Dieser Glaube an diesen Jesus, der wird den Unglaube überwinden und als Sieger hervorgehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir auch von dieser Geschichte ja, was mitnehmen können. Lasst euch, seid einfach ermutigt, auch weiterzugehen, wenn ihr Ablehnung erfahren habt in der Vergangenheit, ja, wenn ihr ein Zeugnis für Jesus wart, da vorwärts zu gehen oder vielleicht auch zu hinterfragen, was hindert mich, das eigentlich tatsächlich ein Ja zu Jesus zu finden. Und ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Bibeltext und für alles, was da drin steht und was wir von dir lernen können. Und ich danke dir, dass du so ein gütiger und gnädiger Gott bist und dass wir jederzeit zu dir umkehren können, solange wir eben hier leben. Und ich danke dir, ja, dass du wirklich dieser als Sohn Gottes auf die Welt gekommen bist, dass du gelebt hast, dass du Wunder getan hast, so wie es im Alten Testament beschrieben ist, dass du die Erfüllung aller dieser Prophetien warst und dass es so einzigartig und ganz klar ist, dass du Gottes Sohn bist und nicht nur ein guter Lehrer oder Prophet oder sonst irgendwas. Und Herr, wir möchten dir vertrauen, möchten dich auch um Vergebung bitten, wo wir auf ja, Unglauben sich breit macht, auch in unserem Leben manchmal als Christ. Und dir heute wieder ganz neu sagen, dass wir dir vertrauen lernen wollen, an dich glauben. Und wir unendlich dankbar sind, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass wir so Leben haben dürfen in Fülle. Und wir möchten dich bitten, dass du uns gebrauchst, das unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen weiterzugeben, ja, irgendwie mit guten Worten und einer guten Art und Weise, sodass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass Menschen gerettet werden und dass du uns auch wieder aufhilfst, wenn wir negative oder Erfahrungen haben, wo uns Menschen ablehnen, aber nicht wegen uns, sondern weil wir eben deine Botschaft weitergeben. Und so bitte ich dich für die neue Woche um Kraft und viele gute Begegnungen. Amen.